Wir kommen jetzt zu den Grundanschauungen im Buddhismus. Und da finden wir einiges, was wir schon im Hinduismus besprochen haben. Der Begriff Dharma, das Weltgesetz, spielt auch hier eine wichtige Rolle. Und im Weltgesetz versteht man die kosmische Ordnung, der unsere Welt unterliegt. Und im Buddhismus wird, wie im Hinduismus, die Weltkraft dieses Gesetzes als ewig betrachtet. Wichtig, das Dharma hat aber nichts zu tun mit Gott oder irgendeinem Gott. Aber die Götter im Buddhismus sind diesem Weltgesetz selber unterworfen. Ein weiterer Begriff, den wir schon vom Hinduismus eher kennen, Karma, das ist das Gesetz der Vergeltung für das, was der Mensch tut. Es ist ein selbstmächtiges Schicksal, das wiederum nichts mit einem Gott zu tun hat. Auch die Götter sind diesem Karma unterworfen im Buddhismus. Dritter Begriff, Sansara, das ist der Kreislauf der Geburten. Ein gutes Leben bringt ein besseres zukünftiges Leben, aber keine Erlösung. Darum wird dieser Sansara, dieser Kreislauf, wird als Weg des Leidens betrachtet, aus dem es auszubrechen gelte. Die Erlösung nach dem Buddhismus komme nur durch Verinnerlichung der vier edlen Wahrheiten Buddhas. Sonst gibt es keine Möglichkeit, da auszubrechen. Der Buddhismus sieht die Welt als eine ewige Welt. Und zwar eine anfangs- und endlose Reihe von Weltentstehungen und Weltuntergängen, die ineinander überfließen. Im Buddhismus gibt es keinen Raum für einen Schöpfungsbericht. Dazu kommt die Vorstellung, dass der Kosmos in unzählige Einzelwelten aufgeteilt sei. Und diese Einzelwelten werden im Aufbau so gesehen. Es gibt drei Regionen. Die erste untere Region ist die Region der Sinnenlust. Die ist selber wieder aufgeteilt. Unten ist das Höllendasein, in der Mitte die Erde, oben der Himmel mit Göttern. Und darüber kommt zweitens die mittlere Region, wo die höheren Götter sich befinden. Und wieder darüber, drittens, die obere Region der Nichtformen. Dort seien die erhabenen, körperlosen Götter. Jetzt sieht man auch hier wieder die Verachtung der Materie und des Körperlichen. Ja? Man merkt, je weiter hinauf es geht, desto entmaterialisierter wird es. Da sehen wir, wenn auch im Buddhismus und auch so in den heutigen Denkströmungen hier viel über Körpergefühl und Körper gesprochen wird, im Grunde genommen sind das ja körperfeindliche Ideologien und Religionen. Im Buddhismus geht man davon aus, dass es viele Buddhas gegeben hat. Und ein zukünftiger wird noch erwartet. Diesen zukünftigen Buddha nennt man Maitreya. Diesen Ausdruck kennt man vielleicht vom New Age her. Denn die New Age-Bewegung hat diesen Begriff aus dem Buddhismus übernommen und sagt, mit 1997 sei das neue Zeitalter dieses neuen Maitreya angebrochen. Aber wichtig ist noch, der Maitreya im New Age ist nicht derselbe wie der im Buddhismus. Diese Buddhas seien Wesen aus dieser dritten oberen Region der Nichtformen. Die kämen eben von Zeit zu Zeit und jeder bringt dann wieder ein neues Zeitalter. Im Buddhismus ist man jetzt immer noch im Zeitalter von Buddha, diesem Gautama Siddhartha. Diese Buddhas, die kommen herab nach dieser Lehre aus der dritten Region in das Gefängnis der Welt, um hier eben etwas über Erlösung zu sagen. Aber da sieht man auch wieder diese negative Weltsicht, das Dasein hier sei ein Gefängnis. Und eine weitere Grundanschauung ist die religiöse Atomlehre im Buddhismus. Buddha lehrte, alles Wahrnehmbare sei aus kleinen Partikeln, die sich ständig bewegen, zusammengesetzt. Eigenartige Idee, nicht wahr? Aber man findet das ja auch schon bei den alten Griechen, findet man diese Idee von einer Atomlehre. Und Buddha lehrte, deshalb könne nichts zu zwei verschiedenen Zeitpunkten genau gleich sein. Weil die Zusammensetzung dieser Daseinsfaktoren, dieser Atome, dauernd ändere. Ein solcher Daseinsfaktor oder ein solches Atom wird im Buddhismus Dhamma genannt. Das kommt von einem Verb Dham, das heißt tragen. Also die Dhamma sind gewissermaßen die tragenden Teilchen des Daseins. Buddha hat dann die Dhamma des Menschen in 5 Gruppen eingeteilt. Also erstens das Körperliche ist zusammengesetzt aus solchen Atomen, Dhammas. Aber zweitens auch der Bereich der zweiten Gruppe der Gefühle und Empfindungen. Drittens kommt die Gruppe des Unterscheidungsvermögens und der Wahrnehmungen. Viertens die Triebkräfte und Willenskräfte. Und die 5. Gruppe von Dhammas ist der Bereich des Bewusstseins, der Erkenntnisfähigkeit. Man sieht, Buddha war eigentlich eine Art Tiefenpsycholog. Er hat sich selber so untersucht und diese Unterscheidungen an sich vorgenommen. Weiter ist wichtig die Vorstellung, nicht der Mensch denke und handle, sondern es denke und handle im Menschen. Hier wird der Begriff aus dem Hinduismus, der Begriff des Atman, abgelehnt. Atman haben wir ja kennengelernt beim Hinduismus als die Seele im Menschen, die eigentlich von gleicher Natur sei wie Brahman, der Weltgeist. Das wird hier abgelehnt. Und da finden wir also im Buddhismus, innerhalb des Buddhismus, eine klare Absetzung gegen den Hinduismus. Und der Buddhismus lehnt auch ab die Existenz der Seele. Der Mensch hat keine Seele. Eben, er besteht nur aus solchen Daseinsfaktoren, Atomen. Nach dem Tod falle der Mensch auseinander. Alle diese Daseinsfaktoren fallen auseinander. Durch das Karma wird eine ganz neue und andersartige Existenz in der Reinkarnation zusammengesetzt. Also da ist die Kontinuität der Individualität, die Fortführung dessen, was der Mensch ist, ist da gar nicht garantiert. Denn es gibt einfach eine Neuzusammensetzung, aber die ist dann erst noch nicht mehr gleich wie vorher. Auf der höchsten Stufe, dem Nirvana, da sollen diese Daseinsfaktoren dann ins Nichts zerfallen. Sollen wir das von der Bibel hier anschauen? Also, ein Buddhist denkt nicht darüber nach, wie ist die Welt entstanden. Und so ist es ganz wichtig, dass wir in einem solchen Fall eben die Thematik der Erschaffung der Welt hineinbringen. Das ist ein Punkt, der muss zuerst geklärt werden. Gott hat nach der Bibel im Anfang alle Dinge sehr gut erschaffen. 1. Mose 1. Nebenbei gesagt, die Evolutionslehre von Darwin, aufgebracht 1859 mit seinem Buch Die Entstehung der Arten, hat ja bei manchen Intellektuellen auf Echo gestoßen. Aber die Allgemeinheit, die Gesellschaft lehnte das damals ab. Und das ging noch bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hinein. Im Westen gab es viel Widerstand gegen die Evolutionslehre, bis sie dann schließlich in unserer Zeit zur Selbstverständlichkeit durchgedrungen ist, auch im Schulunterricht. Nun, wenn man das vergleicht mit Asien, da ist ja die Evolutionslehre auch hingekommen. Und dort gab es keinen Widerstand. Die ist sofort akzeptiert, integriert worden. Und zwar ist das eben für einen Buddhisten der Gedanke, dass sich die Welten so irgendwie selber hinaufentwickeln, das liegt völlig in seinem Denken drin. Auch im Hinduismus ist ja alles göttlich im Hinduismus. Also dass sich das irgendwie die Materie selber organisieren kann, kein Problem. Also die Evolutionslehre wurde sehr schnell rezipiert, angenommen. Und das wirkt sich heute in der Mission nachhaltig negativ aus, weil Leute aus diesen Religionen, die Schule gemacht haben und diese Dinge gelernt haben, die betrachten die Evolutionslehre als einen Beweis für ihre östlichen Religionen. Also da muss man wirklich dort wieder einsetzen, das Thema der Schöpfergott ist eine Basis, bevor wir über den Erlösergott sprechen können. Denn wer nicht glaubt, ich bin von Gott erschaffen und ich bin ihm gegenüber verantwortlich und seinen Geboten, der hat auch kein Erlösungsbedürfnis, wie das Voraussetzung ist für eine Bekehrung. Also wir müssen auch erklären, ja, schau mal, wenn wir in die Natur schauen, sich selber überlassen, zerfällt alles. Alles geht von Ordnung nach Unordnung. Wir sehen nicht in der Natur die Entwicklung, sich selber überlassen von Unordnung nach immer höherer Ordnung. Selbst in der Genetik hat man nie durch Mutation eine höhere Stufe gesehen. Nie ist durch Mutation je eine völlig neue, höhere Struktur entstanden. Es gibt kein Beispiel in der Biologie. Und so kann man sagen, ja schau, die Natur hat gar nicht die Kräfte in sich, sich zu organisieren. Wer steht dahinter? Und so können wir auf den Schöpfergott, der all die Ordnung und auch des Weltalls geschaffen hat, hinweisen. Kolosser 1, Vers 16 zeigt sogar, dass der Sohn Gottes der Ausführende war, der die Schöpfung gemacht hat. Daraus folgt, die Materie ist daher nicht schlecht. Sie ist gut. Zweiter Punkt, durch Jesus Christus wird die ganze Materie des Weltalls zusammengehalten. Nicht durch ein anonymes Weltgesetz, durch ein Dharma. Kolosser 1, Vers 17. In Vers 16 wird gesagt, dass Jesus Christus alles erschaffen hat. Darum hat er den ersten Platz vor aller Schöpfung. Der Erstgeborene, der Vornehmste. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und jetzt Vers 17. Und er ist vor allen. Nicht er war oder wurde vor allen. Er ist vor allen. Er ist der Ewigseiende. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Oder man kann übersetzen, alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Also er ist die Kraft, die letztlich die ganze Materie und alle Atome zusammenhält. Das ist ein gewaltiger Gedanke. Denn auch damals, als er als Mensch auf die Erde kam und Maria dieses kleine Kind auf den Armen getragen hat, da hat er ihr die Kraft gegeben, um ihn überhaupt zu tragen. Und selbst als er am Kreuz war, hat er als der Sohn Gottes alles zusammengehalten. Er hat den Nägeln und dem Holz die Kraft gegeben, ihn zu tragen. Das ist ein ganz gewaltiger Gedanke. Alles wird durch ihn zusammengehalten. Alles hängt von Gottes Hand ab. In Daniel 5, 23 sagt der Prophet zu Belsatzar, dass Gott seinen Atem, seinen Odem in seiner Hand hält. Also Gott hat unser Lebensatem in der Hand und wenn er ihn loslässt, dann sterben wir. Dritter Punkt, Hebräer 9, Vers 27. Ganz zentral in der Auseinandersetzung mit östlichen Religionen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Nicht zwei und tausendmal. Das ist das Grundprinzip. Unser Schicksal ist in Gottes Hand und hängt nicht von einem früheren Leben ab. Als die Jünger wissen wollten, ob der Blindgeborene, ob er gesündigt hätte oder seinen Eltern, sagte Herr Jesus, weder er noch seine Eltern. Gut, sie glaubten nicht an Reinkarnation, sondern es war eine Frage wegen der Lehre der Rabbis, die sagten, ein Kind im Mutterleib, das bei dem der böse Trieb überwiegt, das kommt abnormal auf die Welt. Und ein Kind, bei dem der gute Trieb überwiegt, kommt gesund auf die Welt. Und so waren diese Eltern unter einer doppelten Belastung damals mit diesem Kind. Und der Herr Jesus sagt, nein, es hat nichts zu tun. Aber wenn er sagt, auch vorgeburtlich war nicht Schuld da, dann auch nicht in einem früheren Leben. Und nach Römer 8, 29 bis 30 sehen wir, dort ist die goldene Kette beschrieben, wie die Reformatoren das genannt haben. Gezeigt wird, wie Gott hat die Gläubigen zuvor erkannt und wegen seiner Vorkenntnis konnte er sie zuvor bestimmen und wegen dieser Zuvorbestimmung hat er sie schließlich berufen und weil er sie berufen hat, hat er sie dann gerechtfertigt und dann wird auch noch die Verherrlichung hingefügt. Also nicht blindem Zufall anvertraut, sondern Gegenstände des göttlichen Planes schon vor Erschaffung der Welt. In Verbindung mit dem Rad, mit dem Kreislauf, habe ich schon beim Hinduismus verwiesen auf Jakobus 3, Vers 6, wo wörtlich über das Rad der Natur gesprochen wird. Es wird dann übersetzt oft mit Lauf der Natur, das ist korrekt, aber ganz wörtlich steht das Rad der Natur. Denn die Welt läuft ja in Kreisen ab. Wenn wir denken an die Monate, an die Jahreszeiten, an Tag und Nacht und so weiter. Gerade in Prediger 1, 4 bis 11 werden noch weitere solche Zyklen, auch der Windzyklus und der Wasserzyklus wird beschrieben. Von diesen Beobachtungen her kommt ja dann auch die Überlegung mit den Wiedergeburten, dass auch das eben in Kreisform verläuft. Nun, in Hesekiel 1 wird der Thron Gottes beschrieben, der auf einem Wagen ist mit Rädern. Und der Thron Gottes ist dynamisch und fährt. Immer vorwärts. Diese Räder drehen, aber sie bleiben nicht an Ort. Und das bedeutet, Gott führt durch die Kreisläufe der Natur und des Jahres hin auf ein Endziel. Die Bibel lehrt eine lineare Heilsgeschichte. Es gibt da zwar dynamische Zyklen, den Jahreszyklus, Tageszyklus, aber das bleibt nicht an Ort, wie in den östlichen Religionen, nicht sinnlos, sondern geht hin auf Gottes Endziel der Heilsgeschichte. Und darum in den östlichen Menschen aus den östlichen Kulturkreisen, die haben Mühe, die Geschichte auf einer Linie sich vorzustellen, wie wir das in der Schule gelernt haben. Aber wir haben nicht Mühe, weil dieses Denken kommt aus der Bibel. Dass die Geschichte linear verläuft, aber in der Schule lernt man nicht mehr, dass die Geschichte ein Ziel hat. Das ist in dem Sinne eine sinnlose Linie geworden. Aber die Bibel zeigt uns, es gibt ein Ziel, das Reich Gottes und die Ewigkeit mit neuem Himmel und neuer Erde. Ein weiterer Punkt, der einzelne Mensch ist nach der Bibel eine wirkliche Person, die in alle Ewigkeit als Identität existiert. Da sehen wir schon in Lukas 16, 19 bis 31, Lazarus, der arme Lazarus stirbt und kommt in den Schoß Abrahams. Ein rabbinischer Ausdruck für das Paradies. Und der reiche Mann stirbt und kommt ins Totenreich an den Ort der Qual. Aber er ist bei vollem Bewusstsein, seine Identität bleibt erhalten, auch nach dem Tod. Er kann sogar sprechen. Er spricht dort mit Abraham. Seine Identität ist auch erhalten. Denn in Matthäus 8, Vers 11 spricht der Herr Jesus, wie dann in der Zukunft im Reich Gottes, im tausendjährigen Reich, da wird Abraham, Isaak und Jakob kommen und sie werden mit den Menschen im Reich zusammen essen. Also, die Identität dieser Patriarchen bleibt erhalten. Oder Matthäus 17, 3, auf dem Berg der Verklärung, da kamen Elia und Mose. Mose war gestorben, aber seine Identität ist klar erhalten. Der Buddhismus leugnet den Menschen als eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Das, was wir gerade in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 klar gelehrt bekommen. Geist, Seele und Körper. Alles ist von Gott, alles ist als Schöpfungswerk Gottes gut. Sehr gut. Jetzt kommen wir zum Thema moralisches Handeln. Ich habe schon erklärt, dass Buddhisten sehr viel Wert legen auf korrektes, freundliches Handeln, auf moralischen Umgang. Zum Beispiel, buddhistische Mönche werden ausgeschlossen, wenn sie Unzucht begehen oder sonst schwere Vergehungen. Nun aber müssen wir doch sehen, abgrundtiefe Differenzen bestehen zwischen Buddhismus und biblischem Christentum. Der Buddhismus sagt nämlich, es gebe keine Grenze zwischen Mensch und Tier. Auch Tiere sollen bewusst und sittlich handeln können. Ist einfach eine Zusammensetzung der Dhamma, der Daseinsfaktoren auf einer anderen Ebene, oder? Es gibt keine prinzipielle Trennung zwischen Mensch und Tier. Auch da verstehen wir, dass ein Buddhist die Evolutionslehre viel schneller akzeptiert, als jemand, der vom christlichen Denken her geprägt worden war. Und jetzt ganz wichtig, es gebe keine Scheidung nach Rassen, Herkunft und Kaste. Das ist ein deutlicher Bruch mit dem Hinduismus. Denn der Glaube an die göttliche Ordnung der Kasten ist Bedingung, um Hinduist zu sein. Das kann man nicht umgehen. Drum, ein Westler kann gar kein richtiger Hindu werden, denn er bleibt immer kastenlos. Und das sind die Unberührbaren, das sind die Grausigsten. Der Hinduismus ist in dem Sinn eine regionale Religion. Und beim Buddhismus sehen wir, das ist eine Religion mit weltweitem Anspruch. Und darum wird der Rassen- und Herkunfts- und Kastenunterschied vernachlässigt gegenüber dem Hinduismus. Es geht einfach bei den Menschen, bei den Lebewesen nur um die moralischen Qualitäten. Aber es ist wichtig, Moral ist hier im Buddhismus Selbstzweck. Und gut wird so definiert, gut sei, was zur Erlösung hinführt, böse, was von ihr wegführt. Und das führt letztlich zu einer individualistischen Gesinnungsethik. Es muss für meinen Erlösungsweg muss alles stimmen und wenn da mir was in die Quere kommt, dann eben die Prioritäten sind gesetzt. Es geht auch hier um einen Erlösungsegoismus. Denn zuerst muss man einfach mal bedacht sein auf seine eigene Erlösung und nicht die des Nächsten. Erlösungsegoismus. Sehr ausgeprägt sogar. Im Licht der Bibel. Der Mensch ist nach der Bibel im Gegensatz zum Tier im Bild Gottes erschaffen worden. 1. Mose 1, 27. Und dort als moralisch verantwortliches Wesen. In 1. Mose 2, 16 bis 17 gibt Gott dem Adam Gebote. Und er sagt ihm, von allen Bäumen darfst du essen, aber von diesem einen Baum darfst du nicht essen. Der Mensch ist als moralisch verantwortliches Wesen geschaffen, im Gegensatz zum Tier. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten, die soll und muss die Triebfeder für alles moralische Handeln sein. Ich lese aus Johannes 14. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Und gerade noch Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. In Vers 21 haben wir, wer meine Gebote hält. Vers 23, wer mein Wort hält. Also der objektive Maßstab für Moral und Ethik sind die Gebote Gottes, beziehungsweise das Wort Gottes. Es ist also nicht subjektiv, was ist gut, was ist böse, sondern objektiv durch die Gebote Gottes in seinem Wort vorgegeben. Die Liebe zu Gott ist der Anlass, um moralisch zu handeln. Nicht, weil man denkt, dadurch kann ich mir irgendetwas verdienen, sondern es ist die Liebe zu Gott. Römer 13, 8 bis 10 zeigt, ferner die Liebe zum Nächsten ist Motiv für moralisches Handeln nach der Bibel. Römer 13, 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Also die beiden höchsten Gebote des Alten Testamentes, der Tora, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, die werden im Neuen Testament sogar auf höhere Ordnung zur Vollendung gebracht. Jetzt wollen wir noch kurz sehen, so überblicksmäßig, was sind eigentlich die Übereinstimmungen zwischen Buddhismus und Hinduismus und ferner, worin liegen die Gegensätze? Denn wenn man sich nicht mit diesen Religionen beschäftigt, dann denkt man, sie sind ja ungefähr irgendwie etwas sehr Ähnliches. Das ist so, sie sind ähnlich und trotzdem sind gewaltige Unterschiede da. Übereinstimmungen sind zunächst in der Vorstellung, dass die Welt ein ewiger Kreislauf sei. Zweitens, der Glaube an das Karma, das Vergeltungsgesetz, das dann entscheidet über die nächste Wiedergeburt. Dann der Begriff des Sansara, das Rad der Wiedergeburten. Das Ziel ist das gleiche, Ausbrechen aus dem Geburtenkreislauf. Aber der Weg dahin wird verschieden gesehen. Und ein weiterer Punkt, die Anerkennung des Dharma, dieses kosmischen Weltgesetzes. Nun, die Gegensätze sind folgende, die wichtigen Gegensätze. Buddha lehrte die Seelenlosigkeit. Und er lehnte den Begriff, den hinduistischen Begriff des Atman ab. Diese göttliche Seele im Einzelnen, die Teil sei der Weltseele. Das Nirvana, die Vorstellung des Nirvanas, ist nicht identisch im Buddhismus und im Hinduismus. Im Hinduismus ist das Einswerden mit dem Weltgeist, mit Brahman. Im Nirvana des Buddhismus sieht das ganz anders aus. Das haben wir gesehen. Buddha lehnte die Vorrangstellung der Brahmanen ab. Also diese ganz hohen Leute im Hinduismus, die waren ihm ein Dorn im Auge. Und darum lehnte er sie gerade massiv ab in ihrer Vorrangstellung. Weiter, die Veden, die ältesten hinduistischen Schriften, und die Upanishaden, etwas spätere Schriften, seien nach Buddha für die Erlösung nicht notwendig. Das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt, denn um ein Hindu zu sein, muss man diese Schriften anerkennen als göttlich. Also dort macht er auch einen Bruch mit dem Hinduismus. Ebenso der nächste Punkt, das Kastensystem ist nach Buddha nur ein menschliches System und damit belanglos für die Erlösung. Während im Hinduismus jemand, der das Kastensystem in Frage stellt, ist kein Hindu mehr. Dort wird der Bruch auch vollzogen. Dann vom Charakter her oder vom Selbstbild her, der Buddhismus wird betrachtet als gestiftete Religion, eben durch Siddhartha Gautama. Der Hinduismus selber betrachtet sich aber als eine ewige Religion ohne Stifter. Das ist ihr Selbstbild, ihre Vorstellung. Beim Hinduismus habe ich mehr als einmal den Hinweis bekommen, woher habe ich eigentlich all das Material und eben, jetzt habe ich das da ein bisschen verwirklicht. Also die Beschreibung des Buddhismus geht eigentlich zurück auf die Buddhismusvorlesungen an der STH Basel von Klaus Hoppenwort. Bei dem habe ich auch den Buddhismus abgeschlossen und Hinduismus, Islam und animistische Religionen. Also er, Klaus Hoppenwort, ist ein Religionswissenschaftler und hat im Hauptfach Buddhismus studiert. Aber ein Christ, ein überzeugter Christ. Und weiter ist sehr empfehlenswert, leider auf Französisch, von Nicole, Précis d'Histoire des Religions. Nicole unterrichtet Religionsgeschichte an einer theologischen Schule in Paris und ist eine sehr gute, relativ sehr kurze Zusammenfassung von all diesen Hauptreligionen, unter anderem Buddhismus auf den Seiten 124 bis 136. Natürlich gibt es noch viele andere Bücher, aber das wären so zwei gute Quellen. Ja, ich denke, jetzt haben wir noch einige Zeit. Bis Viertel nach gibt es Fragen. Da hinten kommt schon. Ja, eben der Pali-Kanon umfasst ein breites Schriftgut im Buddhismus, das in drei Hauptgruppen zerfällt. Und der Pali-Kanon geht zurück auf etwa 1. Jahrhundert nach Christus. Also das ist so gewissermaßen der wesentliche Grundstock, aber es hat sich natürlich eine weitere riesige Literatur entwickelt in der weiteren Zeit und dadurch, dass es zu so viel Sektenbildung gekommen ist im Buddhismus, gibt es natürlich auch alle alle möglichen Richtungen. Aber der Pali-Kanon repräsentiert gewissermaßen das ursprüngliche oder ursprünglichste Bild des Buddhismus. Ja? Ah, warum er mit einem Riesenbauch dargestellt wird. Ja, das drückt das ja seine Weltabgeschiedenheit aus. So die Gemütlichkeit in dem Sinn eben fern von Überschwang und eben gewissermaßen dieser mittlere Weg. Natürlich könnte man sagen, wenn man den mittleren Weg geht, dann ist man viel magerer, oder? Aber ich stelle mir das so vor, dass es gewissermaßen diese gemütliche Genügsamkeit so zum Ausdruck bringen soll. Aber es gibt Richtungen, die lehnen das ja ab, solche Buddha-Figuren. Es gibt zum Beispiel auch Orte, wo man nur so einen Sessel ohne Mensch drauf darstellt. Da zeigt sich auch schon das schlechte Gewissen im Blick auf Bildverehrung. Es ist ganz interessant, dass man das selbst im Heidentum, dieses schlechte Gewissen, finden kann. Weiter? Ja? Ach so, Sie denken wegen dem Es. Also ich habe ja gesagt, der nach dem Buddhismus nicht der Mensch denkt, sondern es denkt. Ja, ich wiederhole. Also die Frage bezog sich auf eine Bemerkung. Buddha hat gelehrt, dass gewissermaßen nicht der Mensch denkt, sondern es denkt in ihm. Im Zusammenhang mit diesen Daseinsfaktoren. Nun die Frage ist, hat das irgendwie etwas zu tun mit der modernen Psychologie? Ja, das tönt fast so, weil in der freudschen Psychologie kennt man ja den Begriff des Über-Ich und des Es, ja. Aber das ist nicht gar nicht das Gleiche, sondern es geht im Hinduismus darum, dass der Mensch an sich eben nicht eine individuelle Persönlichkeit ist, sondern lediglich eine Zusammensetzung aus Daseinsfaktoren, ohne Seele. Also der Buddhismus fasst gar nicht, was eigentlich das Gewaltige am Menschen ist, diese individuelle Persönlichkeit, wie Gott uns geschaffen hat. Das wird eben als ein Produkt von einzelnen Faktoren betrachtet. Aber wenn man auch nicht die direkte Beziehung zur freudschen Psychologie ziehen kann, so ist es doch eine Tatsache, wenn man dem nachgeht. Dann stellt man schließlich fest, es gibt keine Religion, es gibt keine Philosophie, die ein richtiges, angemessenes Bild der Person des Menschen entwickeln kann. Und das kommt daher, denn der Wert unserer Person resultiert aus der Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, mit dem ewigen persönlichen Gott. Erst in der Begegnung mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, realisieren wir eigentlich, wer wir als Person sind. Also erst in dieser Begegnung, erst in dieser Beziehung bekommen wir als Menschen überhaupt einen Wert. Und das ist ein wichtiges Thema, denn in der heutigen Kultur, im heutigen Zeitgeist ist es ja anders. Im 19. Jahrhundert haben die Menschen hier im Westen oft Gewissensfragen gehabt. Wie kann ich mit meiner Schuld fertig werden? Wie kann ich Vergebung haben? Das interessiert im Allgemeinen die Leute heute nicht mehr. Sondern die Leute interessiert heute, wer bin ich, was bin ich wert? Und das hängt letztlich zusammen auch mit der ganzen Evolutionslehre, auch unbewusst. Ja, wenn wir nur einfach das Produkt sind, vom Zufall immer höher entwickelt, was ist dann der Mensch schon? Wir sind ja eigentlich nur höher organisierte Materie. Und da sind wir eigentlich schon wieder ganz nah bei der Vorstellung des Buddhismus. Wir sind einfach eine Zusammensetzung von Atomen auf einer höheren Ebene. Aber wer bin ich? Was bin ich eigentlich wert? Gerade vor kurzem hat mir jemand, der sich noch nicht so lange bekehrt hat, aus einem völlig unchristlichen Hintergrund heraus gesagt, er sei durch die Emotionslehre in eine totale Sinnkrise gekommen. Und dann habe ich es versucht mit Okkultismus, darüber lesen. Ich habe nichts gemacht. Aber das hätte ihn derart in Angst hineingebracht. Und schließlich aus dieser Angst heraus hat er Zuflucht bei Gott gesucht. Und hat seine Schuld bekannt, hat noch nie etwas gehört, war nie an einer Evangelisation. Aber hat sich gesagt, wenn mir jemand vergeben kann, dann ist es Gott. Und so ist er zum Glauben gekommen. Und dadurch hatte er eben Ausweg gefunden aus dieser Sinnkrise. Denn erst in der Begegnung mit dem persönlichen, ewigen Gott bekommt unsere Person als solche wieder Wert und Bedeutung. Und das ist eine wichtige Botschaft, die wir weitergeben können. Und es ist so persönlich, wenn man denkt, Jesaja 43. Da braucht man überhaupt keine Probleme mehr zu haben mit wer bin ich, was bin ich wert. Wenn man das so für sich in Anspruch nimmt, Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und dann Vers 4, weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe und so weiter. Das zeigt doch, wie der einzelne Mensch, der zu dem ewigen Gott der Bibel kommt, was er wert ist. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott meint unsere Individualität, unsere Persönlichkeit. Und die löscht er nicht aus, sondern das bleibt in alle Ewigkeit. Das ist so etwas Gewaltiges. Ja, weitere Fragen? Hier.
Eine Frage zum Manuskript. Im ersten Absatz auf Zeile 3, ganz am Anfang, steht, mit 29 Jahren begann er die Wahrheit zu suchen und verließ seine Familie. Und dann der dritte Punkt.
Also mit 29 Jahren ist der Sohn geboren und dann verließ er die Familie. Er wurde ein Wahrheitssuchender, also ein Samana im buddhistischen Sinn. Aber die Erleuchtung selber, die kam erst später, eben mit etwa 36 Jahren. Also das war die Wahrheitssuche während 7 Jahren und dann mit der Erleuchtung meinte er das Ziel erreicht zu haben. Also effektiv, er wurde ein Wahrheitssucher in dem Moment, wo seine Frau ihn ganz besonders nötig hatte. Ja. Weiter, eins ums andere. Ja, mal dahinter. Es gibt so viele Richtungen und national wird das wieder gefärbt. Also den mongolischen Buddhismus, den habe ich nicht studiert, das könnte ich nicht sagen. Ja, also es gibt so viele verschiedene Richtungen, oder? Und, aber das können Sie in der Fachliteratur, so spezielle Richtungen nachschlagen. Und das ist ja auch nötig, wenn man als Missionar in irgendeines dieser Länder geht, wo Buddhismus praktiziert wird, da muss man sich natürlich mit allen möglichen Varianten muss man sich mit der Variante an dem Ort ganz speziell auseinandersetzen. Und die können so weit variieren, dass wie gesagt, manche Formen mit dem ursprünglichen Buddhismus überhaupt nichts mehr zu tun haben. Hoppenwort hat das übrigens sehr eindrücklich gesagt. Er hat gesagt, das Leben des Menschen reicht eigentlich nur, um eine Religion wirklich kennenzulernen. Also alles andere, das ist noch so ein bisschen nebenbei, aber wenn man eine Religion wirklich kennen will, alles drum und dran, dann braucht das ein ganzes Leben. Gut, weiter? Ja, hier. Ja, sicher. Der Buddhismus hat einen sehr großen Einfluss auf die moderne Psychologie. Besonders durch Carl Rogers. Er hat ja in Verbindung mit der transzendentalen Psychologie hat viele östliche Elemente aus den östlichen Religionen in die moderne Psychologie hinein integriert. Aber das kann natürlich sehr stark variieren von Richtung zu Richtung. Aber gerade in der Richtung, bei Carl Rogers beginnend, hat das eine große Bedeutung bekommen. Sehr wichtig sogar. Ja, jetzt hier. Ja, also was sehr typisch ist im Buddhismus, ist die Form der Gleichnisse. Also Buddha hat sehr viel Gleichnisse erzählt. Das ist so dass ein orientalisches Stilmittel, um eben gewisse Gedankengänge sehr plastisch darstellen zu können. Aber das ist zum Beispiel sehr typisch. Also der Platz der Frauen ist eben der, dass sie unter der Würde des Mannes sind, denn sie müssen, um die Erlösung zu erreichen, mindestens in einem nächsten Leben noch ein Mann werden. Aber nicht irgendein Mann, sondern wenn sie dann wirklich erlöst werden wollten, dann müssten sie eben ein Mönch werden. Also selbst eine buddhistische Nonne muss im nächsten Leben ein Mönch werden, um zur Erlösung zu kommen. Ja?
Das Buch von Mito, kennt die Geschichte der Religion, die das
auch nein, leider nicht. Ja? Ja, das ist ein berechtigter Konflikt. Ich wiederhole die Frage. Wenn es in mir denkt, wie kann ich dann die Erlösung wollen? Aber das ist ein Problem, sehr ausgesprochen im Buddhismus, aber das merkt man in allen möglichen Philosophien und Religionen. Der Mensch, was der Mensch ist, wird da eigentlich nicht beantwortet. Und das führt dann immer zu solchen Konflikten. Ja, aber wenn ich eigentlich nur ein Es bin, wie soll ich dann eben als Ich handeln und quasi die Erlösung anstreben? Aber das Gleiche habe ich auch letztes Mal gesagt in Verbindung mit dem Buddhismus, wo ja auch letztlich gelehrt wird, dass das Ich-Sein eigentlich nur Einbildung sei. Denn in Wirklichkeit ist ja alles eine Einheit. Und das muss der Hindu ja feststellen, dass es eine Einbildung ist. Er ist gar nicht ich, sondern er ist ein Teil des Weltgeistes. Und das gibt ein Problem für hinduistische Ehen. Wie kann ich meine Frau lieben, wenn es ihr mich eigentlich gar nicht gibt und sie auch nicht? Und das heißt aber nicht, dass hinduistische Ehen automatisch nicht funktionieren. Aber das zeigt, die müssen dann auf zwei Gleisen fahren. Die können ihren Glauben gar nicht konsequent ausleben, sonst wäre es mit der Ehe dahin. Aber das merkt man auch bei allen möglichen Ideologien. Man muss sich immer überlegen, wenn die ihr Denken konsequent durchhalten würden, wo würden sie enden? Immer und immer wieder in der Katastrophe. Aber das machen die meisten, leben ihre Ideologie gar nicht konsequent aus. weil sie sonst durchdrehen würden. Und so geht man gewissermaßen auf zwei Schienen. Eigentlich denkt man, ich bin ein Es, und in Wirklichkeit im Alltag handelt man doch als ein Ich. Ja, ja, ganz da hinten. Haben wir das hier verstanden? Also die Frage heißt, könnte es sein, dass die buddhistische Atomlehre, dass die irgendwie einen direkten Einfluss hat auf heutige alternativmedizinische Lehren? Habe ich es richtig wiedergegeben, ja, die Frage? Man muss den Zusammenhang nicht direkt dort suchen, in der Atomlehre selbst, sondern die ist allein schon darin begründet, dass die Natur göttlich, als göttlich betrachtet wird. Das ist ja im Hinduismus sehr ausgesprochen. Und eben eigentlich in allen Naturreligionen ist das der Fall. In den Religionen wird eigentlich immer, werden die Götter gesehen als Kräfte in der Natur. Auch bei den alten Griechen. Die Götter in den Religionen sind normalerweise gar keine transzendenten Götter, die wirklich jenseits sind der Natur, sondern sie sind immer Teil der Natur oder sie repräsentieren gewisse Naturkräfte. Und dass die esoterischen Heilmethoden, die beruhen eben auf dieser Überlegung, in der Materie gibt es göttliche Kräfte. Und die muss man anzapfen. So zum Beispiel in der Homöopathie ist die Überlegung, das sind geistige Kräfte in der Materie, und durch den dynamischen Verdünnungsvorgang werden diese Kräfte herausgelöst aus der Materie. Das also je weiter verdünnt wird, desto mehr wird die geistige Kraft in der Materie freigemacht als Heilmittel. Das ist die gedankliche Grundlage. Aber die kommt eigentlich ist nicht spezifisch buddhistisch, sondern die findet man in allen möglichen Religionen, dieses Denken von Energien oder kosmischen Strömen in der Natur. Gut, wir sind